Herzlich willkommen zur Folge 23 vom Steuerfunk. Den nehmen wir auch wieder auf am 1. März 2026. Ausstrahlen werden wir dann am 28. März 2026. Es gilt das üblich Gesagte. Wenn Sie das Ganze verbindlich wollen, dann gucken Sie die oder hören Sie die Folge 1 des Steuerfunk-Podcasts an. Da haben wir über die Anrufungsauskunft nach 42e bzw. die Auskunft nach 28h SGB IV gesprochen. Da lernt man, wie man verbindlich mit Finanzamt und Krankenversicherung die lohnsteuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Fragen, die wir hier diskutieren, abklären kann. Das Ganze machen wir hier in unserer Freizeit. Und wer sind wir? Mein Name ist Sebastian Loser, ich bin Finanzbeamter aus Karlsruhe und jetzt grüße ich dich, Andreas Sprenger, Steuerberater aus March. Hallo Andreas, bist du am Start?
Servus, jawohl. Ich habe mir nur gerade an dem Kaffee die Zunge verbrannt.
Oh.
Kann jetzt kein Podcast machen, Sebastian.
Oh je, okay. Also das heißt, ich mit Heuschnupfen, du mit verbrannter Zunge, das wird ein lustiger Podcast.
Der Dame und der Blinde machen Podcast.
Genau. Und dann heute schon die zweite Folge, nachdem wir über 70 Minuten gerade die erste gemacht haben. Jetzt wollen wir aber wirklich mal kurz und bündig machen. Deshalb heute nur zwei Themen.
Also nochmal die Entschuldigung. Bitte soll sich niemand ärgern. Ne? Also ich bin manchmal vielleicht ein bisschen arg pointiert oder reg mich auf. Wer mich persönlich kennt, weiß, ich bin leider so. Aber bitte, mir liegt auch schon ein bisschen dran, dass sich niemand ärgert. Man wolle die Arbeit von Menschen wertschätzen. Es ist wirklich so, dass man manchmal anderer Meinung ist, heißt nichts, dass man den anderen nicht versteht.
So, genau, also das ist auch der Grund, warum wir es ja zusammen machen, weil wir einfach sagen, und wer mich kennt, weiß, ich bin manchmal auch sehr radikal in meinen Auffassungen, weil ich immer denke, wenn ich was ändern will, dann geht es nur radikal. In kleinen Schritten was ändern hat in Deutschland noch nie funktioniert. Daher habe ich immer die Hoffnung, lieber etwas ganz abschaffen als nur ein bisschen. Und bin daher manchmal auch vielleicht nicht ganz so einfach unterwegs. Aber wir wollen es deshalb einfach zusammen machen, einfach weil wir gemerkt haben, lohnsteuerlich, sozialversicherung, es gibt immer viele Probleme. Und wir wollen einfach darüber ein bisschen miteinander plaudern und hoffen, der eine oder andere, der zuhört, findet Gefallen dran. Und heute haben wir zwei Themen dabei. Einmal ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom 19. November 2025. Da geht es um die Verabschiedung eines Arbeitnehmers und die Neueinführung seines Nachfolgers. Und wir haben die Steuerfreiheit nach § 3 Nummer 15 unter anderem für das Jobticket uns heute auf die Tagesordnung genommen. Und ich denke, wir fangen mit dem BFH-Urteil gleich an. Oder was meinst du?
Ja, also einfach, Sebastian, wir waren uns so ein bisschen Vorbesprechung einig. Ist jetzt nichts, was jetzt so... was ich jetzt jeden Tag hatte oder weltbewegend ist. Es ging, ich darf es ja sagen, ganz typisch aus dem Bereich der kommunale Banken, nämlich die Verabschiedung von langjährigen Vorständinnen oder Vorstände und die Neueinführung des neuen Vorstands. Und da hatte man schon immer wieder mal so steuerliche Probleme. Ich glaube, wichtig ist, Sebastian, sind wir uns einig, der klassische Betriebsausflug, also wir haben jetzt hier überlegt in der Kanzlei, was wir machen und wirklich die meiste hatte Lust auf den Europapark, also keine Werbung für den Europapark, er schaltet hier in der Nähe auf so einen Freizeitpark und Sebastian, da laden wir alle ein. Ist halt so, also selbst die Reinigungskraft wird selbstverständlich mit eingeladen, die mögen wir sehr. Und dann gehen wir dorthin und ich schätze mal, dass wir so bei 120 Euro landen pro Teilnehmer, weil ich dann immer noch die 10 Euro pauschal versteuern muss. Und das ist eine klassische Betriebsveranstaltung, Sebastian, geklärt. Freibetrag von 110 Euro pro Arbeitnehmer und Jahr für zwei Veranstaltungen, übersteigender Betrag 25%.
Genau, und das haben wir jetzt auch sauber mit dem Steueränderungsgesetz die Pauschalierungsfrage geklärt. Und jetzt haben wir ja im Unterschied dazu bisher in den Lohnsteuerrichtlinien schon immer etwas irritierend drin in der Richtlinie 19. Zwei Nummern mit einer Freigrenze von 110 Euro. Einmal war es die Thematik eben eine Freigrenze von 110 Euro, wenn ich eben hier zu einer Verabschiedung eines Arbeitnehmers einlade. Da hat die Verwaltung bisher sich auf den Standpunkt gestellt mit Bezug auf dem alten BFH-Urteil, dass man gesagt hat, okay, wenn der Arbeitgeber hier einlädt zur Verabschiedung eines Arbeitnehmers, nimmt man die Gesamtkosten der Veranstaltung durch Anzahl der Köpfe, wird geteilt. Sind wir unter 110 Euro, ist alles steuerfrei. Sind wir über 110 Euro, dann muss die geehrte Person, also der verabschiedete Arbeitnehmer, alles versteuern. Alternativ dazu gab es die zweite Nummer, das war eben die Geschichte, der Arbeitgeber lädt ein zu einem runden Geburtstag eines Arbeitnehmers. Und wenn wir eben so einen runden Geburtstag vom Arbeitnehmer haben, dann hat man gesagt, wieder 110 Euro Freigrenze prüfen. Sind wir drunter, alles steuerfrei. Sind wir drüber, dann wird versteuert. Aber nur die Anteile, die auf Köpfe entfallen, die der Arbeitnehmer aus privaten Gründen eingeladen hat, also Ehegatten, Kinder, Bekannte des Arbeitnehmers, die mit dem Arbeitgeber nichts zu tun hatten. Und jetzt hatte der BfH einen Fall vorgelegt bekommen von einem Finanzgericht. Da ging es eben darum, Verabschiedung dieses Vorstands eines Geldinstituts in den Ruhestand, Einführung seines Nachfolgers. Und das Finanzgericht hat die beiden Regelungen kombiniert und hat gesagt, wir sind zwar über 110 Euro drüber, aber jetzt werden nicht die Gesamtkosten bei der geehrten Person, bei dem verabschiedeten Arbeitnehmer versteuert, sondern beim Arbeitnehmer wird nur versteuert, das, was auf die von ihm privat oder privat mit ihm verbundenen Personen entfällt. Also die Kombination aus diesen zwei Richtlinienregelungen, die wir in den Lohnsteuerrichtlinien hatten. Der Fall ging zum BfH.
Darf ich mal was sagen dazu?
Ja.
Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich habe damit schon mal die Verabschiedung von einem Vorstand, in dem Fall war es kirchliche Einrichtung, verhindert. Da wollte nämlich, wollte das niemand haben, aber der Vorstand wollte sich zum Schluss noch eine schöne Verabschiedung gönnen. Und dann konnte ich das so malerisch sagen, sage ich, ja, war wirklich, war tüchtig, muss man sagen, wollte was Großes machen und dann habe ich dann festgestellt, naja, wir kommen aber über die 110 Euro Freibetrag und ob er sich schon mal überlegt hätte, wie die letzte Lohnabrechnung aussieht, wenn da drauf steht. Sachzuwendung, Verabschiedung, 46.820 Euro. Sebastian, ja, so ist es, ne? Also man hat dann,
ja, klar,
dann gesagt, das muss er versteuern. Und diese Aussicht, die war so erschrecklich, dass zur Freude aller schon Sticke, der gesagt hat, ne, dann will er gar nichts. Also war dann auch schade.
Ja.
Aber also das, um das also ging es eigentlich auch hier, ne? Die Drohung, dass der Vorstand das ganze Ding versteuern muss.
Genau, und diese 46.000 ungerade Euro, wie du es gerade gesagt hast, sind eben entweder individuell beim Arbeitnehmer mit dessen persönlichem Steuersatz zu versteuern. Alternativ bliebe nur die Pauschalierung nach 37b Einkommensteuergesetz mit 30% pauschalem Steuersatz, aber SV-Pflicht in der Sozialversicherung. Das heißt, wir kommen nicht wie bei einer Betriebsveranstaltung mit 25% und SV-Freiheit davon.
Jan Sebastian, wenn das so hoch ist, die 10.000 Euro Grenze beim 37b,
hast du natürlich bei dir mit 46.000 Euro hättest du auch noch ein Problem. Da wären wir dann drüber und dann wäre es wirklich in die individuelle Versteuerung gefallen. Im Zweifel, wenn der Arbeitgeber sagt, er will die Steuer übernehmen. Netto Hochrechnung.
Ja, genau. Aber in dem Fall hat es der BfH geholfen. Ne? Er hat, also, weiß nicht, wie ihr seht, können wir nachher ansprechen.
Ja, der BfH lustig, hat einfach...
Es ging lustig aus. Der BfH war großzügiger, wie nachher das eigentliche Ergebnis. Die Bank hat dann gesagt, okay, komm, dann versteuern wir nur den Anteil für die privaten Teilnehmer, glaube ich, 8 Stück. Die versteuern wir halt, machen wir 37b. Und der BfH hat nachher gesagt, ja, also diese Idee vom Finanzgericht, die beide zu kombinieren, ist erstmal vom Prinzip okay. Und wir prüfen, wer hatte denn die Veranstaltung praktisch, wer war federführend. Und er hat gesagt, eingeladen hatte die Bank und die hat auch die Einladungsliste bestimmt und die prägte sich nach beruflichen Grundsätzen. Und deswegen sei das eine berufliche Veranstaltung, also eine Veranstaltung des Arbeitgebers. Und da hätte der Arbeitnehmer selber keinen relevanten, er nicht bereichert, er lässt es halt über sich ergehen, weiß jetzt Sebastian.
Ja, der Arbeitnehmer konnte sich nicht entziehen. Und es geht so ein bisschen in die Rechtsprechung, überwiegend eigenbetriebliches Interesse.
So ist es,
genau. Steuerbarer Arbeitslohn in der Folge. Und damit hätte der BfH sogar großzügigerweise hier gesagt, es ist gar nichts zu verstehen.
Genau.
Und das muss ich natürlich sagen, so als Verwaltung zucke ich da dann schon mal und sage, so gar nichts. Da bin ich jetzt mal tatsächlich gespannt, aber wie man reagiert. Weil jetzt ist es natürlich klar, die BfH-Rechtsprechung sagt hier, es ist in Zukunft im Prinzip zu entscheiden, wenn Veranstaltung des Arbeitgebers, und das musste es ja bisher auch schon sein für die Freigrenzenregelung der Finanzverwaltung, dann sei es nichts mehr, ob die Finanzverwaltung jetzt zum Gesetzgeber geht und sagt, lieber Gesetzgeber, wir müssen wie damals bei der Betriebsveranstaltung reagieren, wir müssen jetzt eine gesetzlich klare Regelung schaffen. Und wir hatten es ja im Vorgespräch, es kommen ja nur zwei Möglichkeiten in Betracht. Entweder man definiert, es ist doch Arbeitslohn, also Paragraph 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1b wäre das dann nach der Betriebsveranstaltung. Da würde man eben reinschreiben, Veranstaltung zur Verabschiedung des eines Arbeitnehmers, Ehrung eines einzelnen Jubilars, Feier eines runden Geburtstages ist Arbeitslohn und führt dann vielleicht eine Pauschalierung hinten drauf ein. Und schickt das so in die Pauschalierung und sagt, der Arbeitgeber kann das dann mit 15, 20, 25, 30% wegpauschalieren. Oder aber, wir hatten es ja auch, man macht ein neues Betriebsausgabenabzugsverbot vorne im 4-5.
Meine Berufskollege, die sage der Sprenger. Also ich muss mal sagen, als Steuerberater finde ich das BV-Urteil ist für mich okay natürlich. Ja, ich finde auch die Argumentation ist nicht von der Hand zu weisen. Also ich begrüße das natürlich, aber die Überlegung war dann, Sebastian, geht es wieder um die Praxis. Ne? Wir können keine weitere, das ist eh schon kompliziert mit den 110 Euro freie Grenze, freie Betrag. Und da muss man jetzt mal sagen, das ist ja von der Finanzverwaltung eher auch jetzt mal eine positive Regelung. Also nicht immer nur mal sagen, diese Richtlinie. Und mein, der runde Geburtstag vom Arbeitnehmer, damit gab es eine Möglichkeit. Aber der Gedanke wäre eben auch zu sagen, komm, Paragraph 4 Absatz 5, das sind eben Veranstaltungen, die auch der Auswirkung dienen, der Repräsentation. Und dann machen wir halt einfach wie bei der Bewertungskosten eine Begrenzung. Also ich will jetzt nicht den Gesetzgeber aufhetzen für steuerlich nachteilige Regelungen zulasten der Wirtschaft. Also klar, ich bin halt Steuerberater, aber mal schauen, was draus wird. Wünschenswert, Sebastian, wäre eine klare Regelung. Also ich glaube, da kannst du ja mit den Zähnen knirschen, aber für die Praktiker eine klare Regelung. Wobei ich sagen muss, bei meinen kleinen Betrieben ist das kein großes Thema. Die haben gar nicht das Geld für so eine Veranstaltung.
Ich denke auch, aber genau den kleinen Betrieb wird man eher im Blick haben. GmbH, Gesellschaft, der Geschäftsführer geht in den Ruhestand und macht jetzt noch seine Verabschiedungsfeier über die GmbH. GmbH schreibt die Einladung. Den Fall wird man vor Augen haben, wenn man an die Regelung denkt und sagen, will man das wirklich komplett ohne steuerliche Konsequenz laufen lassen. Als
Steuerberater vor der VGA Angst habe.
Ja gut, aber...
Ist schon spannend. Also das ist spannend.
Ich würde dann hier sagen, wie will ich zu einer zu einer VGA kommen? Ist doch wohl üblich hier, BFH, 19. November 2025.
Ja, ja.
Also wenn ich jetzt völlig
unangemessen sage, das ist gang und gäbe, schau sie mal. Ne? Also spannend. Wir machen es nur mal kurz, dass einfach aktuelle Teil von solchen Podcasts. Aber Sebastian, was mir auf den Finger brennt, weil wir viele Nachfrage haben, wirklich viele Nachfrage, ist den Paragraph 3 Nummer 15, die steuerfreie Leistung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ja.
Aber, also, wollte ich nicht abbügeln, aber da
finde ich gut,
viele Nachfrage.
Und zwar, also das eine ist natürlich.
Ja, die Kombination Jobrad, Dienstwagen 3 Nummer 15, also das Deutschland-Ticket.
Ja.
Und Sebastian, wir haben es, glaube ich, schon mehrfach angesprochen. Bitte dran denke, das sind tatsächlich der 3 Nummer 15, dieser Zuschuss, der hat keine Regelung, aber beim Dienstwagen oder beim Fahrrad geht es nicht, ne?
Nein. Also es ist ganz klar, die Regelungen stehen alle nebeneinander. Das heißt, ich kann das Jobticket nach 3 Nummer 15 steuerfrei gewähren. Ich kann daneben ein Fahrrad zusätzlich zum Arbeitslohn 3 Nummer 37 Einkommensteuergesetz steuerfrei gewähren. Und ich kann natürlich auch einen Firmenwagen überlassen. Sind wir im Paragraph 8 Absatz 2 auch da für die Privatnutzung und für die Fahrtenwohnung erste Tätigkeitsstätte. Da muss ich dann nur dran denken, wenn ich über die Pauschalierung nachdenke. Ja. Fahrtenwohnung erste Tätigkeitsstätte pauschal versteuern mit 15% der Anteil des geldwerten Vorteils. Da muss ich ja dran denken, ich darf nur das, was ich als Entfernungspauschale als Arbeitnehmer abziehen dürfte, pauschal versteuern. Der 3 Nummer 15 sieht ja vor, soweit ich der steuerfreie Vorteil reicht, ist die Entfernungspauschale zu reduzieren. Das heißt, mein Pauschalierungsvolumen für die 15% hinten geht runter, um das, was steuerfrei ist, nach Paragraph 3 Nummer 15. Aber die generelle Vorteilsgewährung, da gibt es überhaupt keinen Grund, darüber nachzudenken.
Und zum Beispiel in der Steuer, also in der Veranlagung oder in der Erstellung von Einkommensteuererklärung ist tatsächlich das häufigste Problem, dass die steuerfreie Leistung des Arbeitgebers nach 3 Nummer 15, die wird ja ausgewiesen in der Lohnsteuerbescheinigung. Und das heißt halt, 217. Das kürzt tatsächlich die Entfernungspauschale. Und das bringt natürlich immer, klar, bei uns hier immer, ja, oder immer wieder mal rätselhafte Frage von Arbeit, also von Mitarbeitern, muss ich immer sagen, ja, das heißt für euch, ihr geht bitte her und ermittelt ganz sorgfältig die Entfernungspauschale. Und so habe ich es verstanden, nur die Entfernungspauschale, nehmen wir an, weiß ich was, 200 oder 190 Tage mal, nehmen wir an, 18 Kilometer mal 0,38 jetzt der neue Wert. Der Wert, der wird um diese 3 Nummer 15 gekürzt, aber natürlich nicht die andere Werbungskosten. Aber Sebastian, spannend. Ich war aber so und so viele Tage im Homeoffice. So, und schon knirscht es hier insgesamt, weil die Eingabe 220 Tage zur Arbeit gefahren, aber Homeoffice-Tage in erheblichem Umfang.
Ja, ich wundere mich auch immer. Genau. Also da wundere ich mich auch immer drüber, dass Leute 220 Tage in die Arbeit fahren und 210 Tage im Homeoffice sind. Und ich denke dann immer, mein Jahr hat weniger wie 430 Arbeitstage und ich habe auch noch Urlaub und Wochenende.
Das sind die Beamten, Sebastian.
Ach so, okay. Die haben ein kürzeres Jahr.
Die schaffen nur 220 Arbeit. Die freie Wirtschaft schafft länger, weil das ist, muss ich verstehen.
Okay.
Also Sebastian, es ist tatsächlich...
Nein, aber tatsächlich ist es so, die Homeoffice-Pauschale zum Beispiel wäre unberührt, weil es steht halt im Gesetz drin, die nach 3 Nummer 15 steuerfreien Leistungen mindern den nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 2, das ist die Entfernungspauschale, abziehbaren Betrag. Und nur der ist zu kürzen. Das heißt, wenn der halt nur 30 Tage in die Arbeit gefahren ist und der Rest war er im Homeoffice, dann hat er halt Glück gehabt.
Ja, und einfach dran denke, vielleicht an die, weiß ich was, klar, Menschen draußen in die Betriebe, wenn man sagt, wir besprechen sie jetzt im Einzelnen, ihr kriegt einen Zuschuss zum Deutschland-Ticket oder man zahlt das Deutschland-Ticket, immer vielleicht doch einmal Hinweis, aber denkt dran, das ist im Rahmen der Steuererklärung für das so eine Kürzung der Werbungskosten, weil das sorgt immer dann für Ärger, ne? Und man sagt, ja klar, wir setzen die Entfernungspauschale an, aber die ist halt weitgehend gekürzt durch diese 3 Nummer 15 Leistung und es muss eben auch bitte in der Lohnabrechnung natürlich ausgewiesen werden, ich glaube, das macht jetzt niemand mehr falsch, aber das muss eben in der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen werden.
Ja, also.
Und schon, das ist eine alte Vorschrift, Sebastian, ne? 3 Nummer 15. Ja. Man denkt immer ans Deutschland-Ticket, aber das Ding ist verhältnismäßig alt. Gibt der BMF-Schreiben aus 19, ne?
Ja, 15. August 2019 ist das BMF-Schreiben. Geändert worden ist es mit BMF-Schreiben zuletzt 7.11.2023. Jo. Das ist also im Moment der aktuelle Stand. Und letztlich muss man sagen, wir haben halt 3 Nummer 15, wenn man den sich anschaut, zwei Tatbestandsmerkmale. Tatbestandsmerkmal Nummer 1, das gilt eben für die aktiven Arbeitnehmer, die im aktiven Arbeitsverhältnis sind. Da geht es darum, wenn die vom Arbeitgeber ein Fahrticket bekommen für Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte, das sogenannte Jobticket, dann ist es steuerfrei. Und da darf ich eben alles, was öffentlicher Personenverkehr ist, benutzen, also sowohl den Personennahverkehr als auch den Personenfernverkehr. Da dürfte ich also auch dem Arbeitnehmer, wenn der das eben braucht, um von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstelle kommen, den ICE, den TGV oder was auch immer, also auch den Flix-Fernbus bezahlen, wenn der den eben benutzen will.
Genau, das wird häufig falsch verwurschtelt. Also jemand, der nehmen wir an, jetzt in Freiburg wohnt und in Stuttgart arbeitet, oder mehr machen wir mal Mannheim, ist vielleicht besser, der darf natürlich für die Wegstrecke von daheim zur ersten Tätigkeitsstätte in Mannheim oder von Frankfurt nach Köln, also der dürfte dann den ICE nutzen und der Arbeitgeber dürfte das auch bezuschussen, steuerfrei. Ne?
Genau, ja. Oder auch wenn er eben an der Deutsch-Schweizer Grenze unten bei Basel wohnt und nimmt den SBB-Zug, den da gibt, der ja sogar pünktlich fährt, dann nach Freiburg oder nach Karlsruhe hoch, dann ist es eben auch so. Auch das könnte ich eben, auch wenn das ein ausländisches Fernzugprodukt ist, das könnte ich genauso nehmen. Es muss eben dann für den Fernzug eben klar sein, das müssen Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte sein. Das ist das Tatbestandsmerkmal 1. Und das zweite Tatbestandsmerkmal ist eben, der Arbeitgeber kann jedem Arbeitnehmer, also auch ehemaligen Arbeitnehmern, Privatfahrten mit dem öffentlichen Personennahverkehr zahlen. und zwar dann aber beschränkt auf den öffentlichen Personennahverkehr. Deshalb ist es eben besonders interessant in Bezug auf Deutschlandticket, weil auch das Deutschlandticket ist ja auf den öffentlichen Personennahverkehr beschränkt. Das kann ich also jedem Arbeitnehmer, egal ob aktiv oder ehemaliger Arbeitnehmer, zahlen. Muss aber dran denken, auch hier, das wird auf der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen als steuerfreier Bereich und kürzt die Entfernungspauschale für Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte. Also ich darf das für jede Privatfahrt dann nutzen. Das hat nichts mit Fahrten, Wohnung, erster Tätigkeitsstelle zu tun. Daher die Beschränkung auf den öffentlichen Personennahverkehr. Aber trotzdem kürzt es mir die Entfernungspauschale für Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte. Das muss ich
also
eben einfach
mal
nur...
Also mal ein Beispiel. Jemand wohnt im, auf dem Betriebsgelände, hat, weiß ich was, die Hausmeisterwohnung. Und der Hausmeister geht morgens runter in die Werkhalle, schließt auf und guckt danach. Der hat natürlich keine Wegstrecke zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Das ist ja null. Aber trotzdem, Sebastian, kein Problem, dem das Deutschlandticket zu gewähren, also öffentlicher Personennahverkehr, weiß ich was, Regiokarte in Freiburg oder kein Problem, ist steuerfrei. Auch wenn er das definitiv nur privat nutzen kann, logischerweise nicht für die Wegstrecke von daheim zur Arbeit. Aber ja, natürlich wird in 3 Nummer 15 ausgewiesen und kürzt halt dann da die Entfernungspauschale. Aber jedenfalls, genau, da geht es nicht drum, Sebastian, für den Nahverkehr, nicht drum um den Umfang der beruflichen Nutzung.
Genau, richtig. Also mein klassisches Beispiel ist gerade jetzt der Faschingszeit immer gewesen. Du hast als Arbeitgeber deinem Arbeitnehmer niegelnagelneuen Firmenwagen gerade zur Verfügung gestellt. Den darf der Arbeitnehmer auch privat nutzen und für Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte. Du weißt jetzt, dein Arbeitnehmer ist ein bisschen ein Faschingsnah. Also weißt, der geht auf der Fasching, dann sagst du zu ihm, hör zu, wenn du auf der Fasching gehst, nimmst bitte den öffentlichen Personennahverkehr, bringst mir die Ticketkosten nachher, ich zahle dir das Geld. Das funktioniert wunderbar, kann ich dann nach 3 Nummer 15 dem Arbeitnehmer steuerfrei erstatten. Und dass daneben dann Firmenwagen zur Verfügung stand, hat überhaupt nichts mit zu tun. Ist für mich immer dieses klassische Beispiel, wo ich mir das ganz gut merken kann.
Wenn ich jetzt noch Referent wäre, würde ich das glauben.
Das darfst du gerne.
Das ist ein schönes Beispiel. Sebastian, das begeistert mich jetzt. Aber das bringt es auf den Punkt, ne?
Ja. Also genau. Es ist für mich immer, da mache ich mir es dann immer klar und ich brauche ab und zu so Gedanken und Eselstützen, damit ich das mir merken kann, wenn mich jemand fragt, dass ich dann einfach mir ein Beispiel im Hinterkopf herleiten kann und dann entsprechend das ja wunderbar wiedergeben kann. Und dann kommt natürlich
Frage
die noch, BMF.
Eine blöde Frage, ja? Sebastian, was ist im Taxi? Taxi ist doch auch öffentlich.
Ja gut, das Problem ist halt, Taxi ist eher dann Richtung Individualverkehr gehend. Da muss ich dann aufpassen, weil wir haben halt den Ausschluss vom Flugverkehr und von diesen Individualverkehrsmöglichkeiten. Das Sammeltaxi ja, das Einzeltaxi nein.
Nein, genau. Ich glaube, ich habe im BFH, glaube ich, entschieden. Also müssen wir raussuchen irgendwo. Ich glaube, Reisekostentabelle habe ich es irgendwo reingeschrieben. Aber okay, gut.
Ich schaue kurz mal ins Gesetz aber rein. Ich meine, haben wir das Taxi nicht sogar bei 3 Nummer 15 ausdrücklich im Gesetz drin stehen und nicht nur im BMF schreiben?
Also irgendwo, ich meine, es geht nicht. Also, das habe ich mich so schön vorbereitet, aber ich meine, es gibt ja Urteile dazu.
Im Gesetz steht drin, das Gleiche gilt für die oder verbindigte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr ohne Luftverkehr. Und ein Taxi fungiert ja nicht im Linienverkehr. Nicht im
Linienverkehr, also ausgeschlossen, ja.
Ja, genau.
Genau, und das BMF-Schreiber sagt es genauso, Linienverkehr ist Fernzüge der Deutschen Bahn, ICE, Fernbus auf festgelegten Linien oder Routen mit festgelegten Haltepunkten und vergleichbare Hochgeschwindigkeitszüge und schnellfahrende Fernzüge anderer Anbieter, TGW, Thalys und so weiter. Ja.
Genau. Und was ich dann immer in den BMF-Schreiben immer noch interessant finde, und deshalb kann ich es immer nur empfehlen, dieses BMF-Schreiben sich abends mal wieder anzuschauen, ist dann hinten raus diese ganzen Thematiken, Amortisationsprognosen. Weil es kann ja jetzt sein, wenn ich gerade drüber mich unterhalte, 3 Nummer 15, steuerfrei sind Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstelle, dieser Jobticketanteil, dass ich ja sage, okay, jetzt kriege ich von meinem Arbeitgeber, weil ich eben hier im Fernverkehr unterwegs bin, wir hatten ja vorher den Fall, er arbeitet in Freiburg, entweder fährt von Basel oder von Mannheim nach Freiburg, der Arbeitgeber zahlt jetzt entsprechend hier das ICE-Ticket, vielleicht als Jahreskarte, vielleicht geht man auch sogar her und sagt, naja, vielleicht macht's für den Arbeitnehmer sogar Sinn, eine Jahreskarte Deutsche Bahn erste Klasse zu kaufen. Und jetzt ist es eben so, jetzt sagt die Finanzverwaltung, okay, jetzt muss ich eine sogenannte Amortisationsprognose mich hinsetzen, muss mir überlegen, wie viele Fahrten, Schritt 1, hat er mit dem Zug für Dienstreisen? Also der erste Punkt, Auswärtstätigkeit.
Also war schon dafür mal der Einsteiger. Ja. Also jetzt sind wir uns mal einig, der Bahncard beinhaltet natürlich immer was, die Möglichkeit, das Ding auch privat zu nutzen. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Ich hätte immer gerne, logischerweise die Bahncard 100 gehabt, das hat es fast mal erreicht, aber schwierig. Aber sie nutzt, oder ich habe es jetzt als Senior Bahncard 25, sie ermöglicht eben auch die private Nutzung. Das ist das dahinterstehende steuerliche Problem. So, und jetzt müssen wir erstmal sagen, und für die Praktiker, Leute, wie wird es denn genutzt? So, die erste Frage ist, wie wird es denn genutzt? Und der einfachste Fall ist jetzt, machen wir mal ganz extreme Fall, Sebastian, ich habe einen Mitarbeiter, der sitzt in Mannheim und hat aber häufig dienstliche Termine in Frankfurt. Und zwar wirklich Besprechungen in Frankfurt, und wir sind uns einig, das soll eindeutig eine Dienstreise sein, also kein Geld, erste Tätigkeitsstätte. Und jetzt ist die Frage im Grunde mal ganz einfach. Da kann ich ausrechnen, okay, da fährt, weiß ich was, 45 Mal, lassen wir mal 6 Wochen Urlaub und Krankheit habe, 45 Mal von Mannheim nach Frankfurt mit dem ICE, und das sind aber Dienstreise. Und jetzt die Frage, lohnt sich eine Bahncard? Und ich bin ja, habe schwäbisches Blut, und da wird noch jeder Arbeitgeber sagen, ja gut, ja, lohnt sich das für den Arbeitgeber? Und das ist das Dahinterstehende. Und dann kann ich in dem Fall ganz klar beurteilen, kann sagen, okay, jetzt gucke ich mal, was kostet denn die Fahrt? Und Sebastian, da darf ich jetzt tatsächlich, da muss ich jetzt keinen super Sparpreis nehmen oder sonst irgendwas, sondern ich kann wirklich sagen, ich gebe das
teuerste Ticket.
Ich nehme es deutlich.
du nimmst
der Kaffee das teuer. Jetzt habe ich einen Zugefehler. Also, das teuerste Ticket. Und rechne einfach 46 mal teuerstes Ticket.
Ja,
das
genau.
Frage mal. Und Vergleich Kosten der Bahncard. Und wenn ich jetzt feststelle, okay, 1 Euro gewinne ich dadurch, dann habe ich überhaupt kein Problem.
Dann ist die Bahncard komplett steuerfreier Reisekostenersatz. Paragraph 3 Nummer 16 Einkommensteuergesetz ist erledigt. Und ob der das privat noch nutzt, für Fahrtenwohnung, erste Tätigkeitsstelle nutzt, spielt überhaupt keine Rolle.
So, und jetzt komme ich gleich mit der konkreten Frage. Und zwar ganz süß. Ein ganz großer Arbeitgeber, den ich sehr, sehr schätze, schon im Norden oben, weil die so tüchtig sind, sagt, Herr Sprenger, das ist eine blöde Frage. Der Arbeitnehmer hat eine Bahncard bekommen. Wir haben auch gedacht, das könnte für sich vielleicht lohnen, habe aber wohl offenbar nicht sauber vorher Prognose gerechnet. Das liegt immer an der Abteilung vor Ort, verstehst
du? Ja.
Die haben den schon ins Senkel gestellt. Aber jetzt, die Frage war natürlich, da war klar, das wird sich nicht lohnen. Und jetzt das Argument vom Arbeitnehmer, hab sie aber gar nicht privat genutzt. Und da musste ich schreiben, Sebastian, ich hoffe, du gibst mir jetzt recht.
Das ich gebe dir recht. Nichts. Weiß ich schon. Das nutzt nichts, genau.
Heißt, also, darauf kommt es nicht an. Reicht aus. Ich habe extra nochmal eine BFA-Rechtsprechung rausgesucht. Also auch der BFA sagt, also mit der zur
Verfügungstellung
ob ich es nutze, spielt keine Rolle.
Und genau, also hätte, wenn hätte das ablehnen müssen, die Annahme, dann könnte man drüber reden können, weil dann wäre der Lohn nicht zugeflossen. Aber hier ist ganz klar, wenn der Arbeitgeber die Karte übergibt, ob du sie nutzt oder nicht, ist dann völlig wurscht. Und es ist halt auch tatsächlich so, du hast halt gesagt gehabt, hätte man hier eine saubere Amortisationsprognose im Vorfeld gehabt, hätte gesagt, okay, es rentiert sich für mich als Arbeitgeber, dann ist es steuerfrei. Auch wenn nachher, wir hatten das ja gerade während Corona zum Beispiel, dass dann ganz viele Arbeitnehmer die Fahrten ja gar nicht machen konnten, weil ja Quarantänezeiten waren und weil Zeiten waren, wo Ausgangssperren waren und so weiter. Hatte man die Prognose vorher sauber gemacht, dann galt die. Auch wenn es dann tatsächlich nicht dazu kam. Das Gleiche, wenn ein Arbeitnehmer krank wird, in Elternzeit geht oder sonst was. Wenn die Prognose sauber gemacht ist, dann gilt die Prognose. Dann nimmt die Finanzverwaltung die Prognose als Gott gegeben an. Gibt es die Prognose nicht, dann ist es halt so, dann fließt der Arbeitslohn in voller Höhe zu. Und erst dann, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich kommt und sagt, ich bin jetzt da beruflich gefahren, habe ich insoweit negativen Arbeitslohn, wo ich es wieder rückgängig mache. Und das Problem entsteht dann halt auch bei der Sozialversicherung. Weil die SV, die fällt halt...
Können wir nachher noch mal thematisieren.
Genau.
Sebastian, sind wir uns einig, wirklich für die Beratungspraxis, wenn, auch bitte für die Buchhalter, wenn sie in der Buchhaltung eine Bahncard entdecke, das ist erstmal vollkommen okay. Wir buchen auch meines Erachtens für den Vorsteuerabzug, muss unbedingt nachgefragt werden, für was wurde denn die Bahncard angeschafft. Also ich meine, das ist ja ein umsatzsteuerliches Problem. Und das heißt bitte für die Mandante, für die große Arbeitgeber, auch wenn es da Niederlassungen gibt oder Abteilungen, ohne Prognose gibt man keine Bahnkarte raus. Das, ja. Das zeigt der Fall, jetzt ist der Arbeitnehmer verärgert, weil er was versteuern muss. es ist nur Schad drum, also eine Prognose. Und eine Prognose heißt, machen Sie wirklich irgendwas, wo man nachher dem Prüfer zeigen kann oder der Prüferin, wir haben mal gerechnet. Machen Sie PDF.
Also ohne Werbung zu machen, Excel-Tabelle und Feierabend, das reicht ja. Hier braucht man tatsächlich eine der wenigen Punkte, wo ich kein Problem habe, wenn es nicht revisionssichere Buchhaltung ist, sondern hier.
Ja, echt, Sebastian, nein, echt, in alle Seminare sage ich, Leute, macht ihr Excel-Sheet, macht ihr PDF und schiebt's rüber.
Ja, das ist natürlich aber, der Idealfall.
Jetzt überholt mich das Sebastian.
Aber da ist
die schönste Folge, Sebastian.
Da ist man tatsächlich großzügig.
Genau. Das ist so, also Prognose bitte. Genau. Und die Prognose muss jetzt nicht erbserzählerisch sein. Die Prognose reicht zu sagen, komm, der fährt von Mannheim nach Frankfurt. Der hat 6 Wochen Urlaub und also 5 Wochen Urlaub, 1 Woche krank. Also er fährt 46 Mal oder 45 Mal. Mache es sich so einfach und dann ist es gut. Sebastian, eine Einschränkung. Ist, glaube ich, ein Kollege, den wir kennen, der sagt, wenn sich eine Funktionsänderung ergibt, also nehme an, ich war bisher im Außendienst tätig, hatte viele Kunden und habe die viel mit dem Zug besucht und jetzt werde ich dann befördert oder herabgestuft und muss jetzt in den Innendienst, dann sei das neu zu beurteilen, da einfach nur mal darauf hinweise, dass das die Finanzverwaltung tatsächlich dass die dann sagt, okay, dann ist ab dem Zeitpunkt, wo die Funktionsänderung eintritt, muss man es neu beurteilen. Denken Sie dran, Bahncard, wenn du halt im Februar kaufst, gilt sie halt von Februar bis Januar, also übergreifend.
Mhm. Ja.
So, also gut, das war der einfachste Fall.
Genau, der einfachste Fall.
Genau,
jetzt kombinieren wir die deine
Fahrtstätte hat.
Genau, jetzt nehmen wir deinen Frankfurt-Fall. Der ist nach Frankfurt gefahren. Er hat nur jede zweite Woche, also hat nur 23 Tage nach Frankfurt gehabt. Und jetzt reicht es halt nicht, um die Bahncard komplett zu finanzieren. Genau. Jetzt darf ich als nächstes gucken, nimmt er die Bahncard auch für Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte? Wir hatten ja gesagt, erste Tätigkeitsstätte soll in unserem Fall in Freiburg sein. Jetzt nimmt er sie also auch für Fahrten nach Freiburg. Jetzt mache ich das in die Prognose mit rein. Jetzt gehe ich also her, nehme die Kosten für die Bahncard. Ich nehme jetzt einfach mal Zahlen, damit es einfacher ist und sage, die Bahncard kostet 10.000 Euro über diese 23 Fahrten nach zwischen Mannheim und Ding kommt da auf 4.600 Euro, bleiben 5.400 Euro übrig. Und jetzt rechne ich eben aus, mit den Bahnfahrten nach Freiburg zur ersten Tätigkeitsstätte kommt da über die 5.400 Euro. Und jetzt sagt die Finanzverwaltung, okay, jetzt ist diese 10.000 Euro Bahncard auch weiter steuerfrei. Nämlich 4.600 Euro sind Reisekosten und 5.400 Euro, der verbleibende Betrag ist nach 3 Nummer 15 steuerfrei für Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte. Die 5,4 muss man dran denken, mindern natürlich beim Arbeitnehmer nachher die Entfernungspauschale.
Genau, aber das ist jetzt für die Lohnabrechnung wichtig. Denken Sie dran, jetzt haben wir eine Spaltung. Wir nutzen die Bahncard für Reisekosten. Und Sebastian, aktuell, haben wir auch schon thematisiert, gibt es gerade keine Bescheinigungspflicht für den Fahrtkostenersatz im Rahmen von Dienstreise. Ja. Das heißt, der Betrag bei dir waren es wie viel? 4.600?
4.600, genau. Wird einfach abgezogen, nur im Lohnkonto drin.
Werde. Aber genau. denken Sie dran, die Differenz für die Wohnung, erste Tätigkeitsstätte, bei dir die 5, wie viel waren es?
5,4.
Die müsse bescheinigt werden. Und Sebastian, jetzt machen wir mal den schönen Fall, die ist zum 1.7. angeschafft des Jahres, die Bahncard. Und ich habe eine Vollarm-Amortisation, teilweise für Reisekosten. Machen wir nichts. Also machen wir jetzt mit den 5.600, müssen wir die auf 2 Jahre verteilen?
Ja, leider. Wir müssten jetzt in deinem Fall, du hast ja gesagt, wir haben sie zum 1.7. angeschafft. Das heißt, die Hälfte, 6/12.
Würde man schon die Ecke dränge?
5.400 durch 2, also 2.700 im Jahr 1 und im Jahr 2 die anderen 2.700, ergibt sich so aus dem BMF-Schreiben.
Genau, und jetzt für diejenigen, die in der Praxis arbeiten, reserviere Sie bitte mal 1,5 Tag, wie Sie Ihrem Programm beibringen.
das glaube ich.
Das ist gar nicht so einfach. Also der, für die Praktiker, ich habe es schon gehabt, leider, machen sie folgendes Teil, sind die 5,4, das war ja die, der Anteil auf die Wohnung erste Tätigkeitsstätte durch 12 und tragen sie jeden Monat 450 Euro steuerfreier Fahrtkostenzuschuss für die Wegstrecke Wohnung erste Tätigkeitsstätte ein. Und dann ist gut, also so, und dann haben wir noch, ich meine, für die Wohnung erste Tätigkeitsstätte hast du keinen Vorsteuerabzug, weil es in den Privatbereich des Arbeitnehmers geht, steuerlich. Also Sie sehen, man kann in Deutschland tatsächlich da ein bisschen Problem draus machen. Aber machen Sie eine pragmatische Lösung, weil man muss zugeben, die Bescheinigung löst ja beim Arbeitnehmer Kürzung der Entfernungspauschale aus und deswegen eine zeitanteilige Aufteilung.
Genau. Und wie gesagt,
aber Sebastian, das ist das Spannende, ne? Wenn ich also, das sagt die Finanzverwaltung, ja, wir sind da schon durchaus auch großzügig. Eine Amortisation ist notwendig. Und wenn es für die Dienstreise nicht reicht, dann prüft er in der zweiten Stufe, sind es denn Vaterwohnung, erste Tätigkeitsstätte. Und da immer dran denke, eine Bahncard 100 ist eben nicht auf der öffentliche Personennahverkehr begrenzt. Und deswegen kann man, wenn es keine Dienstreise gibt und keine Vaterwohnung, erste Tätigkeitsstätte, dann komme ich niemand in 3 Nummer 15 rein, ne?
Nein, richtig, genau.
Genau.
Und auch, und jetzt könnte man eigentlich den dritten Fall machen, wenn es auch mit 3 Nummer 15 Fahrten, wo die erste Tätigkeitsstätte nicht reicht, dann wäre es eben tatsächlich so, dann wären die 10.000 Euro erst steuerpflichtig und nachher würden wir schrittweise mit negativem Arbeitslohn arbeiten. Und dann haben wir eben das SV-Problem, auf das ich vorher schon mal kurz eingehen wollte. Die Sozialversicherung würde dann sagen, okay, die 10.000 Euro sind auch SV-pflichtig und negativen Arbeitslohn kennt die Sozialversicherung
insoweit. Also machen wir das Beispiel, die Bahncard 100, Sebastian, kostet so 7.500 Euro, soviel ich weiß.
Ja.
Du merkst, hätte sie immer noch heute gern.
Ja.
Die schwarze Mamba, das war mein Traum, als ich noch viel unterwegs war. So, und jetzt stellt sich raus, also eine Amortisation können wir jetzt in der vorher nicht machen. Dann heißt es, wenn man die jetzt im Juni bekommt, dann würde auf der Lohnabrechnung vom Arbeitnehmer stehen, Geld war der Vorteil. Schwarze Mamba 7.500 und jetzt geht der Arbeitnehmer her und weist nach, dass er tatsächlich eine Kostenersparnis von 6.000 Euro erreicht hatte. Und die reicht natürlich erst nächstes Jahr ein und dann würde man sagen, im letzten Monat, wo die Bahncard ausläuft, okay, steuerlich, minus 6.000 Euro. Richtig?
Ja. Richtig. Genau. So, also du könntest auch jeden Monat natürlich laufend machen. Das macht natürlich in der Lohnabrechnung etwas mehr Arbeit. Aber spätestens im letzten Monat würdest du diesen Korrekturbetrag wieder einbuchen.
Genau. Was sagt die Sozialversicherung? Die Sozialversicherung, ich wollte es nicht glauben, aber es hat das BSG wirklich entschieden, wenn sie einen Beitragsnachweis für jemand abschicken. Nicht, man macht ja keinen Beitragsnachweis für den einzelnen Arbeitnehmer, aber für die AOK, für die Barmer, DAK und so weiter. Also wenn der Beitragsnachweis bei der Krankenkasse eingeht, dann erzeuge man so eine Art Bestandskraft für die sozialversicherungsrechtliche Lohnabrechnung. Und die kann man nur noch in extrem seltenen Fällen ändern, also wirklich extrem selten. Und da sagt die Sozialversicherung, so, da kommst du, wenn du es nicht monatlich diesen beruflichen Anteil verrechnest, das wäre die Lösung, also 7.000 wird versteuert im ersten Monat, aber dann anschließend immer minus 430, 470, 620, dann würde es meines Erachtens gehen. Aber jetzt, wenn es abgelaufen ist, kriege ich keine rückwirkende Korrektur der SV-Beiträge mehr hin.
Okay.
Sebastian, Bahncard 100 sind normalerweise, geht es schon an Arbeitnehmer, die schon ordentlich verdienen und da haben wir vielleicht mit der Freitagsbemessungsgrenze Glück, aber da läuft das SV-Recht und das Steuerrecht auseinander.
Okay. Also das
hat jedenfalls, also ist
immer spannend.
Genau. So, und schon ist es, glaube ich, was ist eine doppelte Haushaltsführung, Sebastian? Arbeitgeber?
Ja, gut.
Frage ich jetzt mal ganz vorsichtig, weil ich da schon mein Wort nur erlebt habe. Jetzt machen wir an. Jemand hat doppelte Haushaltsführung. Ist für den Arbeitgeber so wichtig, dass der Arbeitgeber sagt, okay, also wir brauchen Sie unbedingt hier im Süden, in Freiburg, aber Sie bleiben natürlich weiterhin, nehmen wir an, in machen wir es mal extrem in Berlin ist auch ganz schlecht, in Frankfurt bleiben sie weiterhin wohnen, weil da die Familie eine Heimat, ihre Heimat hat. Und jetzt gewähren wir ihnen eine Bahncard für die Familienheimfahrt. Vom Prinzip her, Sebastian, erstmal ganz normales Prinzip.
Doppelte Haushaltsführung wäre halt, genau, du hast eine Prognoserechnung ganz normal durchzuführen.
Und wer wenn der noch Liegestreise macht, das gleiche Prinzip, was sparen wir für die Liegestreise? Erste Range.
Erst 3 Nummer 16, zweites 3 Nummer 16, doppelte Haushaltsführung, wäre dann die zweite.
Genau.
Genau, und dann hättest du natürlich noch das Stückchen Fahrtenwohnung, erste Tätigkeitsstätte wahrscheinlich auch. Weil wenn der in Berlin
wird
er
jetzt,
ist, wird er
jetzt eh nutzen, dann wird er wahrscheinlich, ja, Fahrräder nehmen oder so.
Aber
jedenfalls,
ja.
Okay. Also vom Prinzip her hat man auch eine Steuerfreiheit. Und jetzt die Frage, Sebastian, da frage ich jetzt einfach dich, wirklich. Nehmen wir an, von den meine 7.000 Euro Bahncard 100 oder machen wir dann 10.000 Euro Beispiel, 10.000 entfalle 3.000 auf Reisekostenersparnis, kein Problem, nirgends zu bescheinigen. Und nehmen wir an, 7.000 Euro entfällt auf doppelte Haushaltsführung und der Arbeitgeber hat die Bahncard besorgt. Dann ist es, glaube ich, nicht zu bescheinigen, wenn der Arbeitgeber aber einen Zuschuss zur Bahncard gibt, dann muss man es auch in die Zeit.
Dann hätte ich auf jeden Fall, jetzt gucke ich gerade selber in die Lohnsteuerbescheinigung kurz rein, aber dann hätte ich auf jeden Fall Bescheinigungspflicht in der Lohnsteuerbescheinigung. Sofern, ja, du hast halt immer das Problem, ja, hast du die Sachen über die Lohnabrechnung gefragt. Genau.
Genau, wenn der Zuschuss geht, weil klar, wenn der Arbeitgeber die Bahncard beschafft, hat der Arbeitnehmer keinen Beleg.
Wobei, also wenn du Zeile 21 Lohnsteuerbescheinigung im aktuellen Schreiben siehst, da hast du ja steuerfreie Arbeitgeberleistung bei doppelter Haushaltsführung, dann müssen wir jetzt wieder in der Richtlinie
Ich habe nämlich gesagt, man müsste es bescheinigen, dann gab es aber Ärger und zwar lustigerweise bundesweit, weil die Finanzämter gesagt haben, was bescheinigt denn so ein Mist, nur der Barzuschuss müsse man da reinnehmen.
Okay. Also gut. Jetzt schicke ich
schicke dir die Reisekostentabelle zu. Da gibt es einen giftigen Kommentar vom Andreas Sprenger. Könntest du mal Mittag bei dir nehmen, bitte?
Aha, okay, ja.
Ja, nee,
jetzt bin ich echt bei interessant.
Weil wir gehen diese Bescheinigungen, Sebastian.
Ja, das einig. Ist schon.
Wir machen jetzt Thema, auch Feierabend. Aber
da machen wir schon lange rum.
Einerseits natürlich eine Bürokratisierung, klar, aber andererseits muss ich sagen, als Arbeitgeber, wenn das über die Programme wirklich funktioniert, dann habe ich kein Problem damit, es zu bescheinigen. Ich als Steuerberater habe in der Veranlagung, wir machen viel doppelte Haushaltsführung geltend, weil die kommt ganz häufig vor und wird übersehen. Also auch vielleicht für die Beratungspraxis, da kann man wirklich Geld holen. Aber da habe ich immer das Problem, dass auch die Finanzämter sagen, okay, was hat denn der Arbeitgeber geleistet oder wenn es bescheinigt ist? Ja. Also, da wäre es schön, wenn es da was gäbe. Aber jedenfalls. Also
ich habe jetzt gerade parallel ins Ausstellungsschreiben reingeguckt, da heißt es tatsächlich nur steuerfreie Vergütungen. Damit könntest du recht behalten, dass das, was du als Auskunft bekommen hast, Vergütung heißt halt, es ist eine Zahlung und nicht eine Gestellung von einem Sachwert.
Weil es ja also logisch, der Arbeitnehmer hat euch da belegt, hat die Bahncard selbst gekauft. Und jetzt legt er die im Finanzamt vor und dann sieht das Finanzamt, okay, vergütet wurden davon die Hälfte oder so. Also soweit ist es okay. Aber der 3 Nummer 15, weiß ich, wie du siehst, Sebastian, ist eine schöne Belohnungssteuerart, oder?
Ja, es ist halt eine Sache, die gerade nachdem dann auch das Deutschland-Ticket eingeführt worden ist, eine schöne Kombination auch ist. Die einfach eine Sache rund macht.
Genau, Deutschlandticket ermäßigt sich, wenn der Arbeitgeber mehr wie 25% Zuschuss gibt.
Genau.
Also da muss man dran geben. Ne? Die kostet, glaube ich, jetzt 62 Euro, weiß gar nicht.
Genau. Dann 5%
und dann einfach keinen 62 Euro Zuschuss gebe, sondern weniger, nämlich den ermäßigten, den rabattierten Betrag. Ja. Da vielleicht in der Praxis nochmal drauf schaue.
Genau, und für die Zeile 17 könnte man eigentlich dann nochmal 4% abziehen. Weil da sind wir in der Bewertung nach § 8 Absatz 2 Einkommensteuergesetz drin. Aber ich glaube, das macht man tatsächlich in der Praxis dann wiederum nicht.
Genau. Also, Dienstwagen und Deutschlandticket geht. Muss man halt dran denken, das Deutschlandticket zerstört halt die Entfernungspauschale. Da machen wir noch das dann nochmal die 15% Pauschale, machen wir jetzt gerade nochmal. Dann zweitens, denken Sie dran, für die Fahrtwohnung erste Tätigkeitsstätte wäre auch der ICE-Zuschuss steuerfrei, wenn er wirklich für die Wegstrecke genutzt wird. Bei der Bahncard 25, 50, 100, egal ob erste oder zweite Klasse, da gibt es keine Angemessenheitsprüfung. Prüfe Sie bitte über eine Prognose, ob sie sich amortisiert. Denken Sie dran, Reisekosten gehen immer vor, die sind völlig easy. Zweite, Stufe ist praktisch die Wegstrecke, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte, muss man dran denken, muss in die Lohnabrechnung reinnehmen. 3 Nummer 15 ist bescheinigungspflichtig für die Fahrtwohnung, erste Tätigkeitsstätte. Doppelte Haushaltsführung haben wir auch besprochen. Und jetzt haben wir noch, Sebastian, nochmal dran denken, das hattest du vorhin erwähnt, ich habe einen Dienstwagen und da habe ich einen Geldwertevorteil für die Fahrtwohnung, erste Tätigkeitsstätte. Nehmen wir an, 300 Euro sei der Geldwertevorteil. Und jetzt bekomme ich ein Deutschland-Ticket. Genau. Und jetzt von meinen 300 Euro Geldwertevorteil Dienstwagen für die Fahrt, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte, will ich einen Teil davon pauschal versteuern. Mit 15%, Paragraph 40, genau. Absatz 2, Satz 2. So, jetzt muss ich erstmal rechnen, also ich habe 300 Euro Geldwertevorteil, immer dran denke. Und jetzt muss ich erstmal rechnen und sage, okay, machen wir Entfernung 25 Kilometer mal 0,3 gibt 7,50 Euro. Mal 15 Arbeitstage.
So, du hast 0,38, oder? Hast du 0,38 gerechnet? Weil wir sind ja jetzt. Wenn waren wir es richtig?
20 mal 0,38. So, das gibt 9,50 Euro mal 15 Arbeitstage. Da darf ich
bei 142.
142,50 pauschal versteuern.
Ja, grundsätzlich ja, aber.
Jetzt gebe ich einen Zuschuss von 50 Euro fürs Deutschland-Ticket.
Ja.
Jetzt muss ich von meinen 142,50 nochmal weiterdenken und denke, okay, die 142,50 könnte ich als Entfernungspauschale absetzen. Aber Andreas, denk an die 3 Nummer 15. Du gibst einen Zuschuss von 50 Euro. Jetzt muss ich von 142,50, Moment, 142,50 plus, lass mich nicht im Stich, minus 50.
Genau, 92,50. Genau, richtig. Genau.
Ja. Pauschal versteuern.
Also das ist halt wirklich der wichtige Punkt, dass man daran denkt, dass man die 142,50 dann pauschal einfach der Pauschalversteuerung unterwerfen kann, sondern dass man eben dran denkt, das abzuziehen. Und bitte natürlich dran denken, die 15 Arbeitstage, mit denen wir gerade gerechnet haben, die gelten nur, wenn ein Arbeitnehmer wirklich 5 Tage die Woche in die erste Tätigkeitsstätte gefahren ist.
Genau.
Wenn er weniger fährt, müssen wir die auch noch kürzen.
Da sieht man, welche Kette man bildet. Jetzt sagt man, nee, zu dir für 2 Tage in der Woche im Homeoffice arbeite. Und dann geht schon die Rechnerei los. Dann rechne ich 0,38 mal 25 mal 3 Fünftel von 15.
Ja. Also Sie sehen, Mathematik sind 9. Hilft. 9.
Sebastian, okay. Komm, wir machen Schluss, oder?
Genau, ich würde auch sagen, jetzt sind das 47 Minuten. Ich glaube, wir gönnen uns heute, wir haben es uns heute wirklich gegeben. Früh 70 Minuten plus die zweite Folge, jetzt sind wir 40 Minuten. Wir geloben keine Besserung mehr. Ich glaube, es wird nicht mehr besser mit uns. Aber ich glaube, man sieht einfach, wie komplex die Regelungen sind. Und allein dieses Zusammenspiel Umsatzsteuer, Sozialversicherung, lohnsteuerliche Regelung, Auswärtstätigkeit, doppelte Haushaltsführung, erste Tätigkeit, man sieht einfach, wir haben ein komplexes Steuerrecht und das macht halt Spaß.
Aber jedenfalls also jemand, der diesen Podcast hört und sagt, ich war jetzt nämlich ganz sattelfest, muss man es auch mal sagen, jetzt haben Sie genügend Informationen, um das souverän zu machen. Also er hat ja auch was Hübsches. Also man muss es auch mal sehen, klar. Und irgendwann kannst du wieder im Stammtisch mit Berufskollegen sagen, ja, musst halt dran denken, wegen dem Beispiel, 15%, musst halt ein bisschen rechnen. Das sind Sachen, wo man sich dann nochmal freut, was du wieder alles weißt. Ich habe es neulich gehört in einem Podcast, das sind die komischen Typen Sebastian und Andreas.
Ja, genau. Und so ist es.
Also gut.
Dann würde ich aber sagen, Andreas, einen wunderschönen Sonntag. Wir nehmen es ja sonntags auf an dich. Jo. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir mussten das jetzt kurzfristig reinschieben und dass das doch geklappt hatte jetzt. Und dann hoffen wir, dass wir uns bald wieder hören.
Der Vorteil, man beschäftigt sich und lernt immer was dazu.
Sagst du was lieber nicht?
Ach doch, das ist doch hübsch. Also,
mir macht es auch furchtbar Spaß. Das weißt du, ich lerne immer wieder ganz viel und vor allen Dingen sehe ich wieder, wie komplex unser Recht einfach geworden ist. Genau, und mir macht das unheimlich Spaß.
Leute, lasst euch den Humor nicht nehmen, die Lebensfreude.
Genau.
Das ist ja nur ein Teil vom Leben. Jeder von uns braucht perverse Abgründe und wer im Steuerrecht unterwegs ist, kann sagen, also ich brauche kein furchtbares Thriller, ich kenne Steuerrecht, das langt für die Abgründe des Lebens.
Das ist wahr. Damit dann, also, tschüss nochmal.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.